Lieber Vater, danke dir, dass wir ja jetzt starten können, Herr, und danke dir, dass wir heute Abend hier sind. Danke für jeden Einzelnen, der hierher gekommen ist. Und wir wollen dich um deinen Segen bitten für den Abend heute, dass du unsere Herzen einfach aufmachst, dass du unsere Ohren aufmachst, dass wir dich erfahren dürfen, dich kennenlernen dürfen in den Liedern, in der Predigt, Herr. Und wir wollen dir einfach Danke für diesen Abend sagen und dich um deinen Segen dafür bitten. Amen.
Das hat die Frau tatsächlich gesagt. Klar, das ist der Spitzensatz. Das ist absolut der Spitzensatz. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und zugegeben, der Satz ist 4000 Jahre alt, auch richtig, aber das ist natürlich der Satz. So eine Sklavin, eine Frau, die eigentlich keine einflussreiche Position hatte, erkennt da mitten in der Wüste vollkommen allein, dass es da den einen Gott gibt, der sie im Visier hat. Und das steht im Buch der Bücher, das steht in der Bibel, dieses wunderbare Buch, dieses einmalige Buch, das uns Gott geschenkt hat, ein Buch voll von Gott und ein Buch von Gott, in dem sein Wesen, seine Person, seine Ideen, seine Gedanken uns mitgeteilt werden. Und ja, vor 4000 Jahren spielte ein oder ein Ehepaar natürlich die Hauptrolle. Das waren Abraham und Sarah. Und Hagar, wir haben es ja gehört, wir haben es erlebt. Die war Spielball, das war ganz klar. Die spielte die Nebenrolle. Aber jetzt stand sie auf einmal selber auf der Bühne. Der Scheinwerfer richtet sich auf sie. Es dreht sich alles um sie. Es dreht sich nicht nur einfach alles um sie, sondern Gott selbst, Gott, der eine Gott, der fokussiert sich auf sie, der richtet sich auf sie aus. Das ist natürlich schon unglaublich. Und damit wird diese Hagar zu einem Modell. Sie wird zum Modell der Nebenrolle. Das ist ja die Rolle der Mehrheit, ne? Das ist ja ganz klar. Die Mehrheit der Menschheit spielt Nebenrolle. Es gibt so ein paar deine Stars und Sternchen, aber die Majorität spielt Nebenrolle. Die Majorität ist unwichtig. Die Majorität läuft einfach nur mit. Um die Majorität kümmert sich kein Mensch. Der Scheinwerfer ist ja immer auf die anderen gerichtet. Wann ist der Scheinwerfer schon mal auf dich gerichtet? Hagar steht für die Nebenrolle. Hagar steht für mach kein Aufheben. Hagar steht für latsch durch. Hagar steht für dich ganz normal. Hagar steht aber auch natürlich dann tatsächlich dafür, dass mitten dieser ganzen Krise, dieser ganzen Not ihres Lebens sich tatsächlich etwas aufbricht. Etwas, was noch tiefer liegt als, wie komme ich als schwangere Frau durch die Wüste dadurch? Wie sieht meine Zukunft aus? Sie fragt sich ja noch eine Schicht tiefer. Diese Frage, die dann doch immer wieder einmal bei Menschen auftaucht. Was soll das Ganze eigentlich? Nein, das fragt man sich nicht jeden Tag. Wer sich jeden Tag die Sinnfrage stellt, hat sich noch nie gestellt. Die Sinnfrage, die fragt man sich tatsächlich manches Mal gerade dann, wenn es nicht gut läuft. Ich musste beim Interview genau zuhören, das stimmt. Wenn das noch im Leben normal läuft, meine Güte. Aber wenn es nicht läuft, wenn es hakt, wenn es blöd ist, wenn es richtig schwierig läuft, wenn die Dinge auseinanderbrechen, dann taucht in der tiefen Schicht diese Frage auf. Gibt es da wirklich einen? Kümmert sich jemand um mich? Hat da wirklich mal jemand auch an mich gedacht? An diese ganz elementare, gute Frage von uns Menschen ist eine der Fragen, die man tatsächlich an Gott richten darf. Natürlich, hat mal jemand auch an mich gedacht? An eine von diesen Milliarden von Nebenrollentypen, die es da so gibt. Und jetzt antwortet Gott. Er antwortet. Das ist ihm tatsächlich nicht egal. Und seine erste Antwort würde tatsächlich ganz elementar genauso lauten, ja, ich habe an dich gedacht. Ja, ich habe an dich gedacht. Fragen Sie die Christen, die in diesem Raum sind, und die werden das Ihnen schnell erklären, das gehört zum Elementaren, das gehört zum Existenziellen, das gehört zur Grundlage des Glaubens überhaupt zu entdecken, dass Gott tatsächlich sich für mich interessiert. passiert. Dass ich ihm etwas bedeute, dass er einen Wert in mir sieht. Dass ich in Gottes Optik bin. Dass er mich auf dem Schirm hat. Dass er mich im Radar hat. Oder wie auch immer man das sagen will, den Satz von Hagar auf: Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott ist tatsächlich da und nimmt mich wahr. Milliarden von Menschen, Jahrtausende von Geschichte, kurzes Aufkommen von uns, wir leben da ein paar Jahrzehnte und dann zerfallen wir zu Staub und Gott sagt, nee, nee, stopp, 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 stopp. Ich habe dich gesehen. Tausend Jahre später, tausend Jahre nach Abraham, also so circa Angaben, kommt eine weitere ganz große Figur im Alten Testament der Bibel auf, das ist David. David, der große König Israels. Eine seiner ganz besonderen Befähigungen war ja, dass er einzigartig dichten, Lieder schreiben, Texte schreiben konnte. Und er hat zu dem Thema, hat mal jemand auch an mich gedacht, den Klassiker geschrieben. Ich lese mal ein paar Verse vor. Er schreibt diesen Klassiker: Herr, ich sitze, ich stehe, du weißt es. Du verstehst alle meine Gedanken. Ich gehe, ich liege, du bist um mich. Du siehst alle meine Wege. Sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Starke Antwort auf die Frage, hat mal jemand an mich gedacht? Das wird noch schlimmer oder noch besser, je nachdem, wie Sie es sehen. Es heißt dir, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Du hast mich gebildet im Mutterleib. Deine Augen sahen mich sogar, als ich noch gar nicht bereitet war. Das kann man kaum denken. Es gab mich noch nicht. Es gab mich noch nicht mal vorgeburtlich. Es gab mich noch nicht. Und Gott hat mich gesehen. Er sagt hier, alle Tage deiner, meiner Existenz, alle Tage, die noch werden sollten, die waren vor dir schon da. Also, mehr Antwort geht nicht. Die Antwort, die aus der christlichen Existenz herauskommt, sagt, Gott hat dich auf jeden Fall, natürlich, selbstverständlich, nicht nur en passant mal wahrgenommen, dann kannst du halt wieder weiterlaufen. Er hat dich nicht nur gesehen, er hat dich geplant. Er hat dich gewollt. Über jeder Existenz eines Menschen auf diesem Planeten steht dieser traumhafte Satz: Ich bin da, weil Gott das will. Auch diese kleine Existenz. Ich bin da, weil Gott das will. Wir hatten vor ein paar Tagen hier einen alten Pastor und er hat uns erklärt, dass er das Produkt einer unglücklichen Beziehung der Nachkriegsgeschichte ist. Der Vater, amerikanischer Soldat, war schon lange wieder weg. Die deutsche Mutter komplett überfordert. Und er erzählte uns, und man konnte eine Stecknadel fallen hören, dass das passiert ist, was nicht passieren durfte. Seine Mutter hat nach der Entbindung ohne ihn das Krankenhaus verlassen. Er blieb allein zurück. Kein Vater. Keine Mutter. Es gibt dafür einen Satz in der Bibel, der heißt: Kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, verlassen? Ja, selbst wenn das seltenst einmal vorkommen soll, sagt Gott, ich kann das nicht. Ich kann dich den Menschen, ich kann dich nicht vergessen, ich kann dich nicht verlassen. Und dann hat er uns erzählt, wie er selber dann zum Glauben gekommen ist und wie für ihn genau das der Einstieg war. Da gibt es einen Gott, der mich sieht. Da können Eltern in schwierige Lagen und mit Schuld und allem da sein, aber mich gibt es nicht als Produkt meiner Eltern. Mich gibt es, weil Gott gesagt hat, ich will dich. Es gibt sie, weil Gott gesagt hat, ich habe dich schon gesehen, da warst du noch gar nicht da. Das ist natürlich eine, Eine Form von Identitätsstiftung, eine Form von Selbstbewusstsein, die kann man nicht mehr toppen. Ich bin da, ich bin Produkt, weil Gott das will. Hat er mich gesehen? Ja, er hat mich gesehen. Es wird noch besser. Es wird noch besser. Er sagt nämlich nicht nur zu mir, du, ich habe dich gesehen und ich habe dich gewollt und ich habe dich erschaffen und ich habe dir das Leben und deine Existenz geschenkt, sondern er sagt noch etwas viel Besseres. Er sagt, ich will gerne mit dir, dem Menschen, in eine Beziehung treten. Ist ja irre. Ich bin ja nicht nur ein Geschöpf, das er geschaffen hat und ich auf ihn zugeschaffen bin, sondern er sagt, ich möchte gerne mit dir in eine Beziehung treten. Dann merken wir sofort, egal wie wir ticken, ob jung, alt, ob religiös, veranlagt oder nicht, dass man sagen kann, das kann ja gar nicht funktionieren, das kann ja nicht funktionieren, wenn es wirklich diesen Gott gibt und ich, das passt überhaupt nicht, das passt erstmal ganz grundsätzlich nicht, wie soll Gott und Mensch zusammen funktionieren, und dann passt schon gar nicht aufgrund meiner ganzen Biografie, das passt nicht, ich passe nicht zu Gott, ich passe nicht. Zwischen mir und dem lebendigen Gott, da gibt es eine, ja, ich habe es mal so notiert, eine große Störung. Eine große Störung. Man lebt so vor sich hin. Man lässt Gott Gott sein. Man zieht so seine Spur, denkt nicht viel drüber nach. Und von Beziehung will man auch gar nicht viel wissen. Und dann merkt man, da laufen Dinge, die sind einfach nicht okay. Dann gibt es eine Vertrauenskrise, eine Vertrauenslehre mit EE, eine Vertrauensgleichgültigkeit, ein Vertrauensabbruch. Zwischen mir und meinem Gott ist nichts los. Das spüren Sie, das wissen Sie. Und Gott sagt, das weiß ich auch. Aber ich will mit dir eine Beziehung eingehen. Und jetzt kommen wir in das Herzstück des christlichen Glaubens. Dass Gott nicht nur sie geschaffen hat, nicht nur uns gewollt hat, nicht nur uns erhalten hat bis zu diesem Augenblick, sondern er hat alles investiert, damit wir über dieses Grundproblem zwischen ihm und uns, dieser Störung, dass wir darüber hinwegkommen. Wissen Sie, wann er sie und mich in einer Art und Weise gesehen hat, was noch meine Schöpfung übertrifft, als er an diesem Kreuz hing. Jesus, der Sohn Gottes, ist ja Mensch geworden und er ist an dieses Kreuz gegangen und er hing da, das ist eine völlig irre Szene, er hing da an diesem Kreuz und hat dabei an mich gedacht. Er hat dabei an sie gedacht, tatsächlich. Denn er wollte, dass alles, was zwischen uns beiden störend, sündig, doof, trennend steht, dass das weggenommen wird. Er hat alle Schuld, alle Last, alle Beziehungsstörung weggenommen. Und wenn Sie sich fragen, hat Gott an mich gedacht, dann lade ich Sie ein, an diesem Karfreitag des Jahres 30 an den Rand von Jerusalem hinauszugehen, wo die Hinrichtungsstätte der Römer war. Und dann können Sie da sehen, dass da einer sagt, du bist mir so viel wert, dass ich sogar mein Leben für dich gebe. Ich habe an dich gedacht. Ich habe sowas von an dich gedacht. Und ich hoffe, dass Sie es ein ganz klein wenig merken. Das toppt noch meine Schöpfung. Ja, ich bin Geschöpf Gottes. Ja, er hat mich gesehen, als es mich noch gar nicht gab. Ja, er hat mich Jahre und Jahrzehnte schon leben lassen. Traumhaft, wunderbar. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag meines Lebens, ein Geschenk Gottes. Aber das toppt noch. Dass Gott sagt, ich darf dich nicht nur leben, sondern dass Gott sagt, ich hab dich lieb. Und ich will mit dir leben. Ja, er hat tatsächlich an sie und an mich gedacht. Und da rutschen die Milliarden von Nebenrollen plötzlich in exklusive Hauptrollen hinein. Der Scheinwerfer, der liebe Gottes, ruht auf ihn, der sagt, du bist von mir so geliebt, dass du mein Sterben am Kreuz wert bist. Nachdem wir also jetzt vor 4000 Jahren bei Abraham war, da sind wir vor 3000 Jahren bei David waren, da sind wir vor 2000 Jahren auf dem Kreuzhügel Golgatha standen, springen wir jetzt an den 10. März. Wenn Sie jetzt noch mal fragen, hat mal irgendjemand auch an mich gedacht, dann kann ich Ihnen aus der Bibel sagen, ja, Gott heute an Sie. Ja, Gott heute an Sie. Es gibt diese wunderschöne Passage im Johannesevangelium, da begegnet Jesus unter anderem einen Mann mit dem Namen Nathanael und er sieht diesen Nathanael. Und er spricht diesen Nathanael an und sagt zu ihm so nebenbei den Satz, als ich vorhin da beim Feigenbaum sitzen sah, habe ich da Folgendes überlegt. Und Nathanael wusste sofort, beim Feigenbaum war ich komplett allein. Da war niemand. Woher weiß er, dass ich beim Feigenbaum war? Als ich beim Feigenbaum sah, jetzt übertragen Sie das mal, vielleicht gelingt es Ihnen. Ich habe so mal gedacht, wenn ich sage, hey Klaus, als du heute Nachmittag in der Mozartstraße unterwegs warst, habe ich dich gesehen. Und sage, woher weiß der das denn? Wenn Sie sagen, Sarah, als du in der S-Bahn nach Karlsruhe gefahren bist, war ich übrigens dabei. Ich sage, hui, jetzt wird es aber gruselig. Also Sie sagen, Martin, als du da in Karlsruhe auf dem Marktplatz standest und da die Tomaten eingekauft hast, habe ich dir zugesehen. Als Sie sagen würden, als du da in der A8 beim Leonberger Kreuz da rum warst, war ich auch dabei. Jetzt wird es schwierig, oder? Nein, es wird nicht schwierig, es wird wunderbar. Hat sie gesehen, er sieht sie. Das gehört zu den absoluten Geschenken christlichen Glaubens, dass jetzt in diesem Augenblick der lebendige Gott sie sieht. In diesem Moment. Er sieht sie. Und das ist natürlich das Top-Ergebnis unserer kleinen Rede. Er sieht sie jetzt gerade. Und Sie müssen mal überlegen, wie er sie sieht. Blicke können ja töten. Blicke können vernichten. Blicke können fertig machen, kaputt machen. Aber jetzt wissen Sie ja schon, Sie wissen doch schon zwei ganz wichtige Sachen. Es gibt einen Schöpfungsblick auf Sie. Ein Schöpfungsblick. Du sollst leben, du sollst sein. Und es gibt einen Liebesblick auf Sie, dass Gott sagt, ich habe dich so unglaublich lieb. Und wenn dieser Schöpfungs- oder Liebesblick da ist, dann steht der Satz natürlich, hat mal jemand auch an mich gedacht, plötzlich auf einer ganz anderen Ebene. Das Überlegen, ja, wenn er mal an mich gedacht hat, könnte ich ja auch mal umgekehrt die Frage stellen, denke ich auch mal an ihn. Oder umgekehrt, warum soll ich dann nicht auf diesen Gott zugehen? Warum soll ich jetzt nicht tatsächlich mit ihm eine Beziehung eingehen? Warum soll ich das nicht annehmen, dass ich einer von diesen geschaffenen Menschen bin, einer von diesen geliebten Menschen bin, die mit Gott eine lebensbestimmende, die Ewigkeit eröffnete Beziehung haben sollten. Das liegt jetzt tatsächlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Das gehört zum christlichen Glauben. Freiheit gehört zum christlichen Glauben dazu. Vor ein paar Tagen war ich in Chemnitz und da haben Freunde mich mitgeschleift in ein Museum und in diesem Museum, wo ich da war, gab es unter anderem eine Vitrine und in dieser Vitrine waren zwei wunderschöne alte Marionetten ausgestellt. Aber es ist immer was Komisches bei einer Marionette, finde ich. Ne? Das ist schon komisch. Sie sieht zwar toll aus, aber man weiß genau, jetzt passiert mit dieser Figur gerade dieser Vitrine überhaupt nichts. Es braucht den großen Strippenzieher, im wahrsten Sinne des Wortes. Sonst lebt das Ding nicht. Und dann stehen die halt da in ihrer Vitrine rum und das war's. Und so stellen sich viele menschliche Existenz vor und denken, oben ist der große göttliche Strippenzieher und dann bewegt sich das Ganze. Nein, 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 nein. Gott sagt, ich habe dich als mein Gegenüber geschaffen, in Freiheit. Du kannst einsteigen in die Beziehung zu mir, als mein Geschöpf, als meine geliebte Person, oder du kannst es so belassen wie bisher. Und tatsächlich, das ist ja mit der Sinn dieser Woche, das ist ja Logo, dass wir Sie von ganzem Herzen einladen möchten, rauszukommen aus dem ohne Gott und gegen Gott in das den Sehenden, den Liebenden, den Sie einladenden Gott kennenlernen. Ich habe überlegt, Unsere Jesuswoche funktioniert eigentlich wie eine Buslinie, die die verschiedenen Stationen von Menschen abfährt. Sie sind ja total verschieden, aber Sie können bei der Jesuswoche in diese Buslinie an unterschiedlichen Stationen einsteigen. Die einen steigen vielleicht in diesen Tagen ein und sagen, ich habe ja noch so wenig Ahnung vom christlichen Glauben. Vielleicht finde ich 3,8 Menschen, die mir ein ganz klein wenig eine Hilfestellung sind, ein bisschen mehr zu verstehen, was eigentlich christlichen Glauben ausmacht. Wunderbar, tolle Busstation. Dann nutzen Sie das. Es gibt so 7,8 Menschen, die an Jesus glauben. Die können Sie fragen, ausquetschen und wenn der eine nicht passt, nehmen Sie 5 andere. Also auf jeden Fall eine gute. Andere, die man auf der Busstation der Jesuswoche erreicht, sind Personen, die sagen, ich habe so ein Elementarwissen, ich bin religiös sozialisiert, ich habe auch den evangelischen oder katholischen Religionsunterricht überlebt, ich weiß, wie das, diese Szene läuft, aber ich habe persönlich nie einen Bezug dazu bekommen. Dann denken Sie vielleicht tatsächlich in diesen Tagen, dass es nicht nur einfach um Fachwissen geht oder um eine religiöse Wolke, sondern dass Sie eine ganz persönliche Beziehung mit Gott eingehen können. Und dass das funktioniert. Und dass Gott daran Interesse hat. Und es gibt andere unter Ihnen, die sagen, ach, ich habe mich schon so lange mit christlichem Glauben beschäftigt. Für mich ist alles klar. Ich möchte nur, dass ich endlich einsteige in diesen Bus des Glaubens, dass ich dabei bin, dass ich mit diesem Gott, der mich sieht und mit diesem Gott, der mich liebt, leben kann. Wo auch immer Sie jetzt gerade in dieser Jesuswochen-Busstation-Linie unterwegs sind, unser ganz großer Wunsch ist, dass Sie in diesen Tagen ein Stückchen mit diesem Bus weiterfahren können. Und dann da ankommen, wo viele von uns wirklich ankommen konnten, zu sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Den Hagar-Satz zu ihrem innersten Bekenntnis erklären und wissen, das ist so gut. Und die vor allem zu Gott gesagt haben, das soll für mich gelten. Ich trete in diese Beziehung zu dir ein. Man kann das ja ganz verschieden tun. Aber Beziehungsanfang, Beziehungseinstieg, Beziehung festmachen, das läuft eigentlich im menschlichen Bereich nie ohne Worte. Also irgendwann müssen Sie halt mal den Mund aufmachen. Und das geht im christlichen Glauben ganz genauso. Sagen, es gibt diesen Gott, es gibt Jesus, es gibt seine Liebe zu mir und jetzt sage ich es ihm. Ich sage es ihm, ich, Fachausdruck, ich bete. Und es gibt so Einstiegsgebete, weil wir manchmal so ein bisschen unsicher sind, weil wir ja mit ihm, unserem Gott, vielleicht noch gar nicht so viel gebetet haben. Und wir haben hier im Kontext dieser Gemeinde ein Einstiegsgebet, mit dem in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viele Jesusleute zum Glauben gekommen, eingestiegen sind. Nein, das ist nicht das Einzige, ganz bestimmt nicht. Aber es ist eine Möglichkeit. Und wenn Sie in diesen Tagen hier mit uns unterwegs sind, dann werden Sie immer wieder auf dieses Gebet stoßen. Sie können auch auf der Homepage Jesuswoche, da finden Sie das Gebet auch. Oder wir haben es auch in der Papierform. Sie können nachher das mit nach Hause nehmen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wollen wir gerne in diesen Abenden, immer am Ende eines solchen Abends, dieses Gebet Ihnen anbieten. Anbieten, es für sich zu beten. In aller Stille, aber als Ihr Bekenntnis. Und dann kann dieses ganz einfache, elementare Gebet Ihr Jesus-Startgebet sein. Zu sagen, Jesus, ich steige aus einem Leben ohne dich oder vielleicht sogar einem Leben gegen dich. Und ich gehe rein ein Leben mit dir. Ich sage ja zu dir, Herr Jesus. Zu dir als dem Schöpfer meines Lebens und als dem, der mich rettend geliebt hat, dass ich jetzt mit dir zusammen sein kann. Und klar, auch an diesem ersten Abend wollen wir gerne dieses Gebet Ihnen schon anbieten. Und wir blenden es jetzt mal ganz kurz ein, damit Sie auch wirklich nachher sehen, was da gebetet wird und nicht so plötzlich überrascht sind von einem Text. Und da heißt es hier, Herr Jesus, ich brauche dich, danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Ein gutes Jesus-Starter-Gebet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wir danken dir für diesen Spitzensatz der Hagar, der in unserer Bibel drin steht und der wie eine Überschrift über alles andere für uns heute Abend da ist. Und wir danken dir für dieses Wissen, dass du uns gesehen hast, als es uns noch gar nicht gab. Dass du uns geplant, gewollt, ins Leben gerufen hast und dass wir von dir geschaffen jeden Tag unsere Existenz leben dürfen. Verzeih, lebendiger Gott, dass wir da nebenher gelebt haben, dass uns das manches Mal so egal war, dass wir es gar nicht zur Kenntnis genommen haben, gar nicht darauf reagiert haben. Und danke, dass du das noch getoppt hast. Danke, dass du selbst gekommen bist. Danke, dass du alles Trennende, alles Böse, Blöde, Sündhafte unseres Lebens weggenommen, vergeben hast. Und dass deine Liebe uns am Kreuz gesehen hat. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir, dass wir jetzt einfach auch einsteigen dürfen in diese Beziehung zu dir. Wir müssen nicht vor der Tür bleiben, wir dürfen Ja sagen zu diesem Gott, der mich gesehen hat, zu diesem Gott, der mich liebt. Und wir danken dir für diese Gelegenheit an diesem Abend, dass das für den einen, für die andere die Chance ist zu sagen, ja Herr, jetzt ist es soweit, ich gehöre zu dir. Und so wollen wir diese Worte beten und du siehst unser Herz, du siehst unsere Gedanken, wenn wir vor dir sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen.